Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Und deswegen schauen wir in unserer Arbeit hier nicht nur nach innen und auf uns, sondern wollen die ganze Welt segnen.
For some reason God saw fit.
Aus irgendeinem Grund hat Gott es richtig gefunden, sich diesen roten Punkt in Südostasien anzuschauen. Und in diesem roten Punkt gibt es einen kleinen Punkt namens New Creation Church. Und in diesem kleinen Punkt, in dem roten Punkt, gibt es einen ganz winzig kleinen Punkt. Das ist ein Typ namens Joseph Prince. Die Leute verstehen nicht, warum Gott genau diesen Mann gebrauchen will. Er selber auch nicht. Aber Gott sagt, von hier soll mein Evangelium in alle vier Winkel der Erde ausgehen. Aber warum, Pastor Prince? Ich weiß es nicht. Man nennt es Gnade. Gnade. Wir erzwingen nichts aus eigener Kraft. Wir tun gar nichts. Gott scheint immer die Kleinen und Schwachen auszuwählen. Und wenn Sie sagen, Pastor Prince, Sie sind schwach, dann haben Sie recht. Sie haben keine Ahnung, wie recht Sie haben. Es hat nichts damit zu tun, wer wir sind. Haben wir diesen wunderschönen Ort verdient? Nein. Man nennt es unverdiente Gunst. Wenn Sie wollen, können Sie auch im Bereich der verdienten Gunst leben. Aber ich lebe lieber unter unverdienter Gunst. Amen, Freunde. Unverdiente Gunst. Sie kamen zurück und zwei Jahre später wachten sie auf und sagten, hey, wir dürfen nicht vergessen, dass uns der König zurückgeschickt hat, damit wir den Tempel wieder aufbauen. Und das geschah in Esra Kapitel 3. Und im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft bei dem Haus Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Zerubabel ist übrigens der Prinz aus dem Haus Juda. Sie finden seinen Namen in der Ahnenreihe von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme von König David. Und sein Name ist unter den Vorfahren von Jesus Christus. Er kehrte als Prinz des Hauses Juda zurück nach Juda und wurde zum Anführer der Arbeit. Er war als Statthalter von Juda zurückgekommen. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks. Jeschua war der andere Anführer. Er wurde zum Hohepriester der Leute, die zurückgekehrt waren. Diese beiden Anführer symbolisieren unseren Herrn Jesus. Zum einen seine königliche Herrschaft durch Zerubabel aus dem Haus Juda, aus der königlichen Blutlinie. Und dann Jeschua, den Hohepriester, als Bild für die Priesterschaft von Christus. Zusammen der Priesterkönig. Vergessen Sie nicht, dass die Priester des Alten Testaments keine Priesterkönige waren. Sie konnten einen Aussätzigen nur anschauen und sagen, ob er geheilt war. Und dann brachten sie die Opfer. War er nicht geheilt, musste er wieder hinaus vor das Lager gehen. Sie hatten nicht die Macht, den Aussatz zu heilen. Sie waren nur die Prüfer. Sie schauten die Leute an, um zu sehen, ob sie geheilt waren. Also wurde niemand geheilt. Naaman war übrigens kein Jude. Ich rede über die Juden, bis Jesus kam. Jesus schaute die Aussätzigen nicht nur an und untersuchte sie wie ein Priester. Jesus hatte auch die königliche Autorität, um zu sagen, sei rein. Und der Aussätzige wurde gesund. Ist das nicht wunderbar? Wenn man sich die Ahnenreihe von Jesus anschaut, dann geht alles auf König David zurück. Die Ahnenreihe seiner Mutter geht durch seinen Sohn Nathan auf König David zurück. Und sein Stiefvater Josef stammte von Salomo ab. Jesus hat also einen zweifachen Anspruch auf den Thron Davids. Und doch wanderte dieser König durch die Berge und ging am Ufer des Sees Genezareth entlang und gebrauchte seine königliche Autorität. Denn wo ein König spricht, da ist Macht. Und wie gebraucht er sie? Zu seinem eigenen Vorteil? Sei rein. Steh auf und geh. Lazarus, komm heraus. Ich habe Mitleid mit ihnen. Dieser König gebraucht seine Macht, um uns alle zu segnen.
Halleluja.
Zerubabel und Jeschua waren also zusammen die Anführer des Landes. Der König und der Priester. So wie bei Zorro. Und Josua. Sie begannen also mit der Arbeit. Und sie bestimmten Leviten von 20 Jahren an und darüber zur Aufsicht über das Werk am Haus des Herrn. Sie fingen an zu arbeiten. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie am Haus Gottes arbeiten, wird der Teufel Sie nicht in Ruhe lassen. Verstehen Sie das? Gut, nächstes Kapitel. Da suchte das Volk im Lande, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Wenn Sie ein Gottes Haus bauen und etwas zu seiner Ehre aufbauen wollen, wird der Teufel immer dafür sorgen, dass es Widerstand gibt.
The opposition
Dieser Widerstand ist ein sicheres Zeichen dafür, dass sie gerade etwas Wichtiges und Machtvolles tun. Auch wenn ihnen der Widerstand nicht gefällt, seien sie dankbar dafür, dass der Teufel sie nicht ignoriert. Hören Sie. Sie bauten also Gottes Tempel und der Teufel wurde eifersüchtig. Da suchte das Volk im Lande, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Als aber Ahasveros König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Die Zeiten haben sich nicht geändert, was? Wir haben immer noch die gleichen Probleme. Nur, dass es nicht mehr so lange dauert, sondern blitzschnell geht. Wir haben heute soziale Medien und giftige E-Mails. Aber der Teufel tut immer noch das Gleiche. Und was geschah? Die Arbeit hörte tatsächlich auf. Die Bauarbeiten wurden gestoppt. Und wissen Sie, wie lange? 12 Jahre. Gott hatte ihnen nicht gesagt, dass sie aufhören sollten. Was war in dieser Zeit mit Zerubabel, dem Anführer, passiert? Was war mit Jeschua, dem Hohepriester? Sie waren die Anführer des Landes. Wir lesen nichts über sie. Was auch immer passierte, Gottes Volk hatte den Mut verloren. Sie ließen die Anklage Fuß fassen und das Werk hing 12 Jahre lang in der Schwebe. Es ging nicht mehr voran. Am Ende dieser 12 Jahre ließ Gott 2 Propheten namens Haggai und Zacharia aufstehen. Das Buch Esra finden Sie in Ihrer Bibel übrigens vor Hiob und den Psalmen nach der 2. Chronik. Und Haggai und Zacharia stehen am Ende des Alten Testaments. Eigentlich sollten Haggai und Zacharia bei Esra stehen. Sie lebten zur gleichen Zeit. Gott ließ also diese beiden jungen Männer aufstehen. Es waren übrigens sehr junge Propheten. Zacharia wird auf Hebräisch mit Na'ar bezeichnet, was jugendlich bedeutet, also ein Teenager-Prophet. Das ist ein Hinweis auf die Generation Benjamin in dieser Endzeit. Das Alter hat nichts zu sagen. Das alles sagt uns, dass sich eine jugendliche Generation erheben wird. Es gibt Menschen, die mit 30 Jahren schon alt sind. Sie jammern und jammern und jammern. Und dann gibt es solche, die 70 oder 80 und im Geist jung geblieben sind. Ihre Gegenwart ist erfrischend. Das Alter hat nichts zu sagen. Es ist ein Bild für die Generation Benjamin. Haggai war noch jung und Zacharia war noch jünger. Gott ließ diese beiden Propheten aufstehen, weil die Arbeit nicht getan wurde. Und wissen Sie, was Haggai machte? Wir finden es in Haggai Kapitel 1. Ich erzähle es nur ganz kurz. Er ging zu den Leuten und sagte, hey Leute! Ist das die richtige Zeit, um in festen Häusern zu leben? Als sie den Tempel bauten, lebten alle in Zelten. Feste Häuser bedeutet, sie hatten Dächer und eine Decke über dem Kopf. Sie lebten nicht mehr wie Pilger in einfachen Zelten, weil zuerst das Haus Gottes fertig gebaut werden sollte. Das Haus Gottes war noch lange nicht fertig. Sie hatten erst das Fundament gelegt. Aber dann hörten sie auf zu arbeiten und nun lebten sie in festen Häusern. Und deswegen sagte Haggai, was soll das? Ihr lebt in festen Häusern und sagt, die Zeit, um Gottes Haus zu bauen, ist noch nicht gekommen. Es ist nicht die richtige Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Haggai sagte, schaut euch an, was mit eurem Leben passiert. Ihr trinkt, aber euer Durst wird nicht gestillt. Ihr esst, aber ihr werdet nicht satt. Ihr verdient Geld, aber ihr steckt es in löchrige Taschen. Er sagte das, weil Gottes Haus vernachlässigt wurde. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere dazugegeben werden. Das war Haggai. Was tat der Teenager-Prophet Zacharia? Auch ihm ist ein Buch gewidmet, das Buch Zacharia. Gott zeigte ihm, was wirklich passiert war. Möchten Sie es sehen? Gott zeigte ihm, was mit den beiden Anführern, dem Statthalter Zerubabel und dem Hohepriester Jeschua, geschehen war. Zacharia Kapitel 3. Und er ließ mich den Hohenpriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Zum ersten Mal begegnen wir dem Teufel als Person. Wir lesen von bösen Schriften, von Widerstand, von den angeworbenen falschen Ratgebern und der ganzen Verfolgung. Wir lesen nichts über Satan, aber er war die ganze Zeit hinter den Kulissen am Werk. Und wie tat er das? Der Name Satan, auf Hebräisch Ha-Satan, heißt der, der anklagt. Und was geschah mit dem Hohenpriester Jeschua? Satan aber stand zur Rechten von Jeschua, dem Hohenpriester, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser, also Jeschua, nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Da haben wir die Erklärung, warum die Arbeit aufgehört hatte, die Menschen entmutigt waren und warum der Widerstand Erfolg gehabt hatte. Wie der Hirte, so die Herde. Wie der Vater, so die Familie. Wie der Geschäftsführer, so die Firma, das Unternehmen. Was es auch ist, alles steht und fällt mit dem Anführer. Und der Anführer wurde angeklagt. Jeschua wurde angeklagt. Der Beweis sind seine schmutzigen Kleider. Und was hört auf, wenn wir unter die Anklage treten? Die Gnade hört auf. Auch Ausgestoßene konnten von Jesus empfangen. Sogar Prostituierte konnten Jesus berühren, wenn sie krank waren, und wurden geheilt. Selbst Aussätzige wurden geheilt, wenn sie mit Jesus in Kontakt kamen. Es gab nur eine Gruppe von Leuten, die nicht geheilt werden konnten und die Gottes Wunder nicht erlebten, und das waren die Pharisäer. Warum? Wegen ihrer Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist der schlimmste geistliche Frevel. Sie ist die Mutter aller Sünden. Diese Haltung, komm mir nicht zu nahe, ich bin heiliger als du, ist die Spitze der Selbstgerechtigkeit. Die Pharisäer waren die einzigen, die nichts von Jesus empfangen konnten. Christus war für sie wirkungslos. Warum? Weil sie im Prinzip sagten, ich habe meine eigene Gerechtigkeit. Ich faste zweimal in der Woche. Ich tue dies, ich tue das. Da nützt Jesus ihnen nichts. Und sie verurteilen sich ständig selbst. Woher ich das weiß? Weil Menschen, die sich selbst verurteilen, auch andere verurteilen, und zwar oft. Und wer am meisten liebt, ist am meisten geliebt. Verstehen Sie? Wenn Sie denken, dass Gott Sie verurteilt, dann verurteilen Sie auch andere. Entweder fühlen Sie sich gut, weil Sie das Gesetz gehalten haben, oder Sie sind niedergeschlagen, weil Sie es gebrochen haben. Es geht immer auf und ab, auf und ab. Auf, sie verurteilen andere, ab, die anderen dürfen nichts merken. Auf, ab. Und immer ich. Es geht nie um Christus. An das Ich zu denken tut immer weh, aber wenn wir an Christus denken, deswegen werden beim Lobpreis Menschen geheilt und Menschen können empfangen, denn sie schauen auf den einen, der so wunderschön ist. Wenn er unsere Gerechtigkeit ist, dann geziemt es uns, alles darüber herauszufinden, wer er ist, welche Titel er trägt und was er alles besitzt. Dann lesen wir in der Bibel und finden dort Jesus. Denn heute ist Jesus ihr neues Ich. Jesus ist ihre Identität. Jesus ist der, durch den Gott sie segnet. In ihrem eigenen Interesse sollten sie Jesus in der ganzen Bibel suchen. Es geht immer um Jesus. Und so hat Jesus die Bibel auf der Straße nach Emmaus ausgelegt. Kommen wir zum Ende. Da sagen sie immer, ja, gut. Und schließlich, meine Brüder, Jeschua aber hatte unreine Kleider an. Er stand unter Anklage. Ja, wir können der Regierung oder den Medien oder etwas anderem die Schuld geben. Aber Gott sagt, nein, das Problem liegt bei uns. Wenn wir zulassen, dass wir unter die Anklage treten, sagen wir im Prinzip, Christus, ich brauche dich nicht. Ich habe meine eigene Selbstgerechtigkeit. Der Beweis ist Verurteilung. Hören Sie mir zu. In dem Moment, in dem Sie unter die Verurteilung treten, hört die Gnade auf. Und der Widerstand gegen Sie hat Erfolg. Und was ist die Lösung? Nächster Vers. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm, Jeschua, sprach Gott: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Vergangenheit, ich habe. Siehst du das, Jeschua? Ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Nämlich das Kleid der Gerechtigkeit. Und ich sage Ihnen jetzt im Namen von Jesus mit kristallklarer Stimme, dass Gott sagt: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Die Gemeinden sagen immer: Wir wandeln nicht in Heiligkeit, wir wandeln nicht in Heiligkeit. Was die Leute hören müssen, ist: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen. Der Mann, für den sie das Dach kaputt machten, um ihn zu Jesus herunterzulassen, hatte keine Kraft zum Laufen, bis Jesus zu ihm sagte: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das gab ihm die Kraft, um in Heiligkeit und Macht zu wandeln. Solange Sie nicht ganz klar wissen, dass Ihnen Ihre Sünden vergeben sind, haben Sie keine Kraft zum Laufen. Sie werden nur herumtorkeln und ganz wackelig gehen. Aber wenn Sie es ganz klar wissen, haben Sie einen kraftvollen Gang. Wir unterstützen nicht die Denkweise von manchen, dass Gnade und Heiligkeit nichts miteinander zu tun haben. Nein, Gnade macht wahre Heiligkeit erst möglich. Das ist Sacharja 3. Gott zeigt diesem Teenie-Propheten, was wirklich hinter den Kulissen passierte. Aber es hatte auch noch einen anderen Anführer gegeben, den Statthalter Serubabel. Was war mit ihm passiert? Das nächste Kapitel, 4. Gott zeigte dem Propheten Sacharja eine Menorah, einen Leuchter. Ich werde den Leuchter jetzt nicht erklären, das machen wir ein andermal. Ich fragte den Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeuten diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete, und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach, nein, mein Herr. Hören Sie, der Engel zeigt Sacharja, was hinter den Kulissen mit Serubabel passierte. Nächster Vers. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Nicht durch Kraft oder durch eure menschliche Leistung, eure menschliche Klugheit oder all das. Das Wort für Macht ist das gleiche wie für Wohlstand. Auf Hebräisch Kayil, nicht durch Reichtum, nicht durch Macht, nicht durch eure Beziehungen, nicht durch Kraft oder eure menschliche Leistung, eure menschliche Klugheit oder all das, sondern durch meinen Geist. Wenn ich euch anhauche, kommt die unverdiente Gunst und alles fügt sich zusammen. Weißt du was, Serubabel, sagt Gott, du bist entmutigt und denkst, ich habe nicht genug Geld. Es waren arme Leute, die gerade aus der Gefangenschaft gekommen waren. Sie hatten keine Zeit gehabt, Geld zu verdienen. Sie hatten kein Material zum Arbeiten. Aber Gott sagt, Serubabel, es soll nicht durch deine Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Vor dir liegt eine große Aufgabe, wie ein Berg. Serubabel soll sagen, wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel sollst du zur Ebene werden. Und wie soll das geschehen? Und er wird den Schlussstein hervorbringen. Wissen Sie, was das ist? Es ist der letzte Stein. Er bedeutet, dass das Gebäude fertig ist. Du beendest eine Arbeit mit dem Ruf... Nochmal, mit dem Ruf... Gnade. Mit dem Ruf... Gnade. Wisst ihr, wie mein Geist wirkt? Durch Gnade. Wenn Sie Ihrem Berg Gnade zurufen, wird er vor Ihnen zur Ebene. Wenn Sie Limpang Song heißen, dann sagen Sie, wer bist du, großer Berg? Vor Limpang Song sollst du zur Ebene werden. Und wie geschieht das? Indem Sie Ihrem Problem Gnade zurufen. Wenn Sie krank sind, rufen Sie Gnade, Gnade.
Amen.
Erwarte ich, geheilt zu werden, weil ich dies und jenes tue, oder erwarte ich, geheilt zu werden, weil Jesus die Krankheit von mir genommen hat? Ob in Krankheit oder finanzieller Not. Gnade, Gnade. Manchmal haben wir nicht die Zeit zum Beten, sondern können nur schreien, Jesus oder Gnade. Wir haben nicht die Zeit zu sagen, o Vater, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name. Herr, ich werde gleich einen Unfall haben. Ich sage Ihnen, wenn Sie Gnade bekennen und Ihre Augen auf Gottes unverdiente Gunst und Gnade richten, wird der Berg zur Ebene werden.
Amen.
Gott stellte sowohl Serubabel als auch Jeschua wieder her. Und sie standen wieder auf. Wissen Sie, wann das Gebäude fertig war? Noch im gleichen Jahr. Sacharja hatte das beiden Anführern prophezeit. Es ging so schnell, weil sie auf einmal das Wohlwollen des Königs besaßen. Vergessen Sie nicht, sie waren wieder im Bewusstsein der Gerechtigkeit. Sie waren sich wieder bewusst, dass Christus ihre Gerechtigkeit ist. Und was geschah? Jeschua ist sich nun bewusst, dass er die Festkleider der Gerechtigkeit trägt, die er nicht selbst gemacht, sondern von Gott bekommen hat. Und in dem Moment, in dem er das verstand, bekam er das Wohlwollen des Königs, der das ganze Material besaß. Das waren Ahasveros und Darius. Und sie bekamen alles, was sie für den Tempelbau brauchten. Und der König befahl ihnen, baut so schnell wie möglich. Als ihre Herzen wieder die richtige Haltung hatten und in dem gegründet waren, was Christus getan hat und nicht in dem, was sie getan hatten, fingen Wohlwollen, Einfluss und Gnade an zu fließen. Und sie bauten den ganzen Tempel noch im gleichen Jahr fertig. Esra 6. Und die Ältesten der Juden bauten weiter. Und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Iddos. Es gelang ihnen durch die Weissagung von Haggai und Zacharia. Verstehen Sie das? Es gelingt ihnen durch die Weissagung und den Predigtdienst. Was tun, wenn Sie krank sind? Hören Sie auf das Wort der Gnade. Denken Sie immer daran, Weissagung ist das Aussprechen der Wahrheit unter dem Einfluss und der Salbung des Heiligen Geistes. Es gelingt ihnen durch die Weissagung und den Predigtdienst. Was tun Sie, wenn Sie krank sind? Hören Sie auf das Wort der Gnade. Was tun Sie, wenn Sie leiden? Hören Sie auf das Wort der Gnade. Wenn Sie traurig sind, versuchen Sie es nicht selbst, sondern hören Sie Ihren Weg aus der Depression heraus. Es gelang ihnen durch die Weissagung von Haggai und Zacharia. Und das war erst die Einleitung. Gott segne sie alle. Lobt seinen Namen. Halleluja! Rufen wir laut seinen Namen. Rufen wir seinen Namen.
Amen.
Er ist wunderschön und herrlich. Freund, stellen Sie sich vor, wie ein Verbrecher vor einen Richter gestellt wird. Dieser Verbrecher hat die schlimmsten Dinge begangen. Er ist ein abscheulicher Mensch. Alle meiden so einen Verbrecher. Und nun wurde er gefasst und steht vor dem Richter. Aber wenn der Richter diesem Verbrecher Liebe entgegenbringt, dann nennen wir das unnormal. Wir sagen, das ist falsch. Und wenn der Richter dann auch noch sagt, ja, er hat furchtbare Dinge getan, aber ich will mit ihm tauschen. Ich gebe ihm mein Haus, mein Erbe und alles, was ich habe. Was würden Sie über so einen Richter denken? Sie würden sagen, nein, Pastor Prince, nicht in dieser Welt. Und Sie haben recht. Aber wussten Sie, dass Gott uns genau so liebt? Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren und die schlimmsten Dinge taten. Und nichts ist schlimmer als Selbstgerechtigkeit. Wir sind nichts und bilden uns etwas ein. Aber Jesus, der alles hatte, machte sich zum Nichts. Freund, wenn Sie bereit sind zu sagen, Gott, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Es nützt alles nichts. Alles, was ich tue, endet in Schmerz und allen möglichen Unreinheiten. Ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin. Dann lächelt Gott Ihnen zu und sagt, kein Problem, ich spreche dich gerecht. Mein Sohn ist für Sünder gestorben, also auch für dich. Und ganz gleich, ob Sie hier sitzen oder von woanders aus zuschauen, das ist die Botschaft des Himmels für Sie. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr euch mit Selbstgerechtigkeit abplagt und die ihr mit Schuld und Verdammnis beladen seid. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe und ein ruhiges Gewissen schenken. Bis ans Ende eures Lebens sollt ihr den Frieden Gottes haben. Wenn sie sagen, Jesus, sei du meine Gerechtigkeit. Ich selbst habe keine. Und wenn Sie sagen, Pastor Prince, beten Sie für mich, ganz gleich, ob Sie hier sind oder von irgendwo zuschauen, dann können Sie das folgende Gebet aus ganzem Herzen mitbeten. Sagen Sie, Vater im Himmel, ich glaube, dass du mich liebst. Du hast mich in meinen Sünden gesehen. Und ich war dir nicht gleichgültig, obwohl mir mein eigenes Leben gleichgültig war. Ich war blind und verloren. Aber du hast mich geliebt und du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt, um für all meine Sünden am Kreuz zu sterben. Sein kostbares Blut wäscht mich weißer als Schnee. Danke, Vater, dass du Jesus zu meiner Gerechtigkeit gemacht hast und dass ich für immer gerecht bin. Denn Jesus selbst ist meine Gerechtigkeit. Jesus ist mein Herr, und du hast ihn von den Toten auferweckt. Nun ist er für immer mein Hohepriester und mein Hirte. Ich bin reich gesegnet, sehr geschätzt und tief geliebt. Im Namen von Jesus. Und wir alle sagen Amen und Amen und Amen. Preis den Herrn, preis den Herrn. Heben Sie Ihre Hände. Wir stehen vor einer neuen Woche. Denken Sie daran, dass sie wie ein weißes Blatt Papier ist. Gott sagt nicht, komme, was wolle, nein. Er will seine Gnade hineinsprechen. Er will seine Gnade in Ihre Woche hineinsprechen. Rufen wir dieser Woche zu, Gnade, Gnade. Gnade, Gnade. Von Montag durch die ganze Woche bis zum Sonntag, Gnade, Gnade. Wir sind die Einzigen in dieser Welt, die Gnade, Gnade rufen. Die Welt weiß nichts von dieser Gnade. Sie vertrauen auf Pferde und Wagen, auf menschliche Anstrengung und menschliche Kraft und Klugheit. Sie vertrauen auf Macht und Stärke, aber Sie und Ihre Familie vertrauen auf die Gnade Gottes. Sie schenkt Ihnen ein langes Leben, Gesundheit, Wohlstand und eine ewige, enge Beziehung zu Gott. Sie vertrauen auf die Gnade Gottes. Und der Herr segnet Sie mit dem Segen von Vater Abraham, mit dem Segen aus 5. Mose 28. Der Herr lasse sein Angesicht in der kommenden Woche über Ihnen leuchten. Leben Sie in dem Bewusstsein, dass er Ihnen zulächelt. Und der Herr schätzt Sie. Mögen Sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Der Herr beschütze Sie und Ihre Lieben vor allem Bösen, vor jeder Infektion, jeder Krankheit, jedem Leiden, vor bösen Menschen, vor den Mächten der Finsternis und vor der Macht des Bösen, durch das Blut seines Sohnes. Der Herr lasse sein Angesicht über ihnen leuchten und schenke ihnen und ihrer Familie seinen Frieden. Amen und Amen. Gott segne Sie alle. Haben Sie eine gute Woche und denken Sie daran, dass seine Gnade Sie hindurchführt. Gott segne Sie.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.